Hallo Possi.
Hallo Anna.
Ich kann es irgendwie noch gar nicht so richtig glauben. Jetzt sitzen wir hier in meinem kleinen Arbeitszimmer und nehmen tatsächlich unseren True Crime Podcast auf. Und irgendwie lässt mich das Gefühl nicht los, dass ich mich darüber ein bisschen mehr freue als du.
Ja, ich liebe True Crime über alles. Lese mir auch sehr, 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 sehr viel dazu durch. Aber ich glaube, um zu recherchieren, ich glaube, das ist eher so deins, um das, mir das zu erzählen. Du weißt, ich bin eine sehr bequeme Person. Aber ich bin eh der Mensch, der eigentlich eher gerne zuhört.
Ja, dann trifft sich das ja richtig gut. Und du kannst dich gleich entspannt zurücklehnen und mir lauschen.
Schließen.
Ja, das jetzt nicht unbedingt. Also wenn du einschläfst, das wäre jetzt nicht so gut. Eigentlich war ich jetzt nicht gedacht, dass dieser Podcast so eine One-Man-Show wird. Aber du kannst dich gleich zurücklehnen und zuhören und dann einfach deine Meinung auch raushauen, ne?
Ich bin gespannt. Ich habe auch absolut keine Ahnung, was auf mich zukommt. Auf jeden Fall Mord.
Ja.
Ich weiß nicht Deutsch.
Ja, wir werden sehen. Also, wir haben ja jetzt auch kein klares Konzept hier bei diesem Podcast. Wir haben gedacht, wir machen einfach mal. Es gibt hier keine große Planung. Vor allem haben wir kein riesiges Team hinter uns, wie andere bekannte Podcasts, wo vieles übernommen wird. Also wir haben jetzt wirklich viel in Eigenregie gemacht und vielleicht wollen wir ein bisschen über uns erzählen. Possi, fang doch mal an.
Ja, ich bin eigentlich Selina, aber eigentlich bin ich seit Jahren nur noch als Possi bekannt. Ich kenne zeitweise auch gar nicht mehr meinen Vornamen, außer auf der Arbeit. Ich liebe True Crime schon immer. Schon als kleines Kind habe ich Law and Order geguckt, gucke ich bis heute immer noch sehr gerne. Es fasziniert mich auch oder ich interessiere mich auch einfach dafür, was hinter diesen Menschen steckt, wie man so eine grausame Tat vollziehen kann. Ich kann schon sagen, dass es eines meiner größten Hobbys ist und Podcast sowieso auch. Begleitet mich immer im Auto, zu Hause, kann ich abschalten und ja, ich freue mich auf diesen Podcast und ich würde sagen, du erzählst uns was über dich.
Ja, ich bin Anna. Knackige 25 Jahre alt, bin mit Possi jetzt seit über 7 Jahren befreundet, wo befreundet untertrieben ist. Also wir sind seit 7 Jahren beste Freundinnen. Was uns sonst so verbindet, ist halt, dass wir beide auch in der Pflege arbeiten, weshalb dieser Podcast eben Two Nurses and a Crime heißt. Wir haben uns nicht auf der Arbeit kennengelernt, aber wir haben beide diese glorreiche Entscheidung getroffen, den Pflegeberuf zu erlernen. Und da ihr sicherlich alle wisst, dass dieser Beruf nicht erst durch Corona furchtbar anstrengend ist, sondern auch vorher schon gewesen ist, braucht man da so einen kleinen Ausgleich. Und bei mir hat das relativ spät angefangen tatsächlich mit dieser Faszination für True Crime. Also ich habe früher als Kind oder Teenager zwar gerne Cold Case und sowas geguckt, aber Podcasts höre ich glaube ich wirklich erst aktiv, seit es Mordlust gibt. Ja, und dann halt diese ganzen anderen True-Crime-Podcasts, die es mittlerweile gibt, wie Mod of X oder momentan wirklich mein absoluter Favorite, Weird Crimes. Genau, und da ich dachte, es gibt halt noch nicht genug True-Crime-Podcasts und sich sonst niemand anderes dazu hat nötigen lassen, sitzen wir jetzt hier, wie gesagt, und sprechen diese Worte ins Mikrofon.
Und tatsächlich kann man ja auch jetzt mal sagen, heute ist der Tag, wo wir ja die Folge aufnehmen und wir gehen heute Abend auch tatsächlich zum Mord auf Ex.
Ja.
Ja, ich glaube, wir freuen uns wahnsinnig und das ist irgendwie cool, das jetzt zu machen. Aus klein wird groß vielleicht irgendwann.
Man vielleicht. Weiß es nicht. Vielleicht. Ja, also, um dem allen hier so schön folgen zu können, schaut auf Instagram vorbei bei unserem Profil. Dort sind auch die ganzen Bilder, die ich jetzt gleich im Verlauf der Possi zeigen werde, natürlich auch hochgeladen, dass ihr euch die anschauen könnt. Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Fall, oder?
Let's go!
Ja, Possi, bevor ich dir das jetzt erzähle, möchte ich für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen eine Triggerwarnung aussprechen. Im heutigen Fall geht es um Mord und sexuellen Missbrauch, unter anderem auch an Minderjährigen. Wenn euch dieses Thema zu nahe geht, dann hört die Folge bitte nicht alleine oder überspringt sie. Wir werden ja bestimmt noch ein paar andere Folgen hochladen, in denen es dann um ein anderes Thema geht. Außerdem noch eine Anmerkung, der Einfachheit halber, während ich das jetzt so alles erzähle, werde ich eher die Bezeichnungen Beamter oder Polizisten verwenden. Damit meine ich aber alle Geschlechter und schließe keines aus. Posselt, wenn du so an True Crime denkst, was ist so das Jahrzehnt der Serientäter?
Die 80er.
Ganz genau. Fallen dir spontan ein paar Serientäter aus den 80ern ein?
Also ich habe es tatsächlich nicht so mit Zeitdaten. Tatsächlich glaube ich sogar Ted Bundy.
Mhm.
Jeffrey Dahmer.
Mhm. Sehr aktuell.
Deswegen auch. Also guckt euch die Serie an.
BTK war, meine ich, auch in den 80ern, oder?
Boah. Oder der Zodiac-Killer. War der nicht auch in den 80ern?
Wer war denn dieser Typ, der sich da so als Clown immer verkleidet hat? Du weißt, wen ich meine, ne?
Ja, ja, der hat auch in so einer kleinen Vorstadt gelebt und war eigentlich der nette Typ von nebenan und hat nebenbei ganz viele Menschen umgebracht.
Ja, also wir kommen jetzt nicht drauf. Ihr wisst es bestimmt. Auf jeden Fall spielt unser Fall überraschenderweise auch in den 80er Jahren.
Ne.
Mhm.
Krass.
Und zwar reisen wir für diesen Fall in den Bundesstaat Virginia, genauer gesagt in die Bundeshauptstadt Richmond. Und wenn man sich die auf der Karte anguckt, die ist verdammt groß, viele verschiedene Stadtteile, was mich auch während der Recherchen etwas verwirrt hat, muss ich sagen. Aber ich hoffe, dass ich das alles so jetzt richtig erzähle. Wie gesagt, wir befinden uns in Richmond, Virginia. Alle Schichten sind vertreten. Allerdings lebten die Reichen deutlich abgegrenzt von den Ärmeren. Insgesamt ist Richmond eine Stadt ohne hohe Kriminalrate. Verbrechen wurden bisher eher von Banden verübt, mit denen normale Bürger jetzt nichts zu tun hatten. Der Stadtteil Southside, hier wohnt die Mittelschicht, eine idyllische Gegend, in der es außer seltener Einbrüche keine Delikte gibt. Bis zum September 1987. Eine Frau wird tot aufgefunden. Sie wurde stranguliert. Die Frau liegt bäuchlings im Bett. Der Kopf hängt über der Bettkante. Beide Hände sind mit Schnürsenkeln zusammengebunden. Zunächst ging der Kriminalbeamte Ray Williams davon aus, dass sich Täter und Opfer gekannt haben müssen, weil sich die Tat in der Wohnung des Opfers zugetragen hat. Dieser Gedanke wurde schnell verworfen, weil der Tathergang an ein Ritual erinnerte. So einen Fall hatte es in dem sonst so ruhigen Stadtteil Southside nicht gegeben. Schnell fand man heraus, dass der Täter sich seine Mordwaffe selbst bastelte, aus den Sachen seines Opfers. Er band zwei Strümpfe mit einem Staubsaugerrohr zusammen. Gerichtsmediziner stellen fest, dass er die Frau immer wieder bis zur Ohnmacht strangulierte. Wenn sie wieder zu sich kam, fing er das Würgen erneut an. Debbie Davis wurde vergewaltigt und anschließend vollständig angezogen. Die Ermittler konnten große Mengen an Sperma sicherstellen. Die Vermutung: Der Täter hat auf das Opfer onaniert. Es ist die 35-jährige Debbie Davis, die nach ihrer Scheidung allein lebte und als Buchhalterin arbeitete. Ihre Chefin und Freundin Lorna Wyckoff wird über den Tod von Debbie informiert. Sie sagt, sie wäre beinahe ohnmächtig geworden. Beschreibt Debbie als wunderbare Frau und dass sie keine Feinde gehabt hätte. Von Debbie habe ich dir ein Foto mitgebracht. Du kannst ja einmal beschreiben, wie Debbie aussah.
Ach, Debbie. Die sieht sehr, sehr sympathisch aus, hat auf jeden Fall ein strahlendes Lächeln, hat die typischen 80er Locken, trägt Ohrringe.
Also goldene Kreolen, ne? Wie es damals so hip war.
Ja, ach Mann.
Sieht insgesamt wirklich wie ein lebensfroher Mensch aus, würde ich sagen.
Ja, wie so eine Mama. Ach Mensch, ja.
Die Ermittler können schnell feststellen, wie der Täter in die Wohnung von Debbie gekommen ist. Sie fanden einen Schaukelstuhl, der unter dem Küchenfenster stand. Nachdem der Mörder das Fliegengitter zerschnitt, stieg er durch das Fenster. Die Beamten sammeln erste Anhaltspunkte zu dem Täter und stellen fest, dass dieser gut trainiert sein musste, denn das Fenster befand sich in etwa 2 Meter Höhe, wodurch er sich hochziehen musste. Außer des Spermas konnten keine Hinweise auf den Täter festgestellt werden. Er hinterließ keine Haare oder Fasern, noch Fingerabdrücke oder andere Spuren. Zu dem Zeitpunkt der Tat steckte die DNA-Analyse noch in den Kinderschuhen, wodurch einem das gefundene Sperma nicht weitergeholfen hat, den Täter zu identifizieren. Es gab keine Zeugen, was die Anwohner von Southside in Angst und Schrecken versetzte, denn der Täter konnte unbemerkt und am helllichten Tag in Debbies Wohnung eindringen. Außerdem wusste man nicht, in welchem Verhältnis Debbie und ihr Mörder standen. Nachdem die Ermittler also im Dunkeln tappen, wer diese Tat begangen haben könnte, gibt es nur 2 Wochen später ein weiteres Opfer in Southside. Es ist die 44-jährige Neurochirurgin Dr. Susan Hallams, welche am Medical College of Virginia gearbeitet hat. Ihr Mann war es, der die Polizei rief, weil er Susan tot im Schlafzimmer auffand. Im Obergeschoss des Hauses trafen die Polizeibeamten auf ein großes Chaos. Das Bett war durcheinander, die Türen des Kleiderschranks standen offen. Bei genauerer Betrachtung des Kleiderschranks fiel den Polizisten auf, dass der Unterkörper von Dr. Hallams herausragte. Bei der Obduktion stellt sich heraus, dass auch das zweite Opfer vergewaltigt wurde. Anschließend wurde sie zusammengeschlagen. Eine weitere Gemeinsamkeit zum Mord am Debbie Davis: Auch in Susans Haus kam der Täter durch das Fenster, in dem er das Fliegengitter zerschnitt. Der Kriminalbeamte Ray Williams denkt, dass der Täter im Schrank auf sein Opfer wartete und sie dann überraschte. Was für mich die absolute Horrorvorstellung ist. Man kennt es auch aus so, aus Horrorfilmen, ne, wo irgendwie die Täter im Schrank warten und das ahnungslose Opfer geht zum Kleiderschrank, macht den auf und wird dann, ja, überfallen. Also das ist immer so meine persönliche Horrorvorstellung.
Ja, also wenn ich nach Hause komme, weil ihr müsst wissen, in meiner Wohnung passieren manchmal komische Dinge.
Oh ja.
Ich gucke erst alle Räume durch, weil, gut, jetzt im zweiten Geschoss, ne? Aber stell mal vor, du kommst nach Hause, nichts ahnt. Entweder sitzt da ein Typ im Schrank oder stell mal vor, der sitzt einfach auf der Couch und guckt dich einfach nur an.
Ja, vor allem, weil deine Wohnung einfach verflucht ist.
Das ist ein anderes Thema. Darauf können wir gerne ein anderes Mal eingehen.
Naja, ich finde, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das einmal anzusprechen mit deiner gruseligen Wohnung.
Ja, da passiert halt komische Dinge. Sachen fliegen einfach runter. Es geht ständig was kaputt. Vielleicht sollte ich auch mal richtig räuchern.
Mhm. Das wäre definitiv mal eine Maßnahme.
Ich fühle mich auch manchmal irgendwie ein bisschen beobachtet.
Ja, okay, aber ich glaube, das ist auch normal.
Ich glaube auch.
Ich saß ja letzte Nacht noch an den letzten Recherchen für den heutigen Fall und man ist irgendwann so konzentriert und liest halt die ganze Zeit irgendwas von menschlichen Abgründen und irgendwelchen Taten, die man sich, als normaler, gesunder Mensch nicht vorstellen kann, jemand anderem anzutun. Und es reicht dann schon, wenn irgendwo hier in meinem fast 120 Jahre alten Haus irgendwie eine Diele knackt, dass ich schon hochschrecke. Aber ich muss sagen, Gott sei Dank habe ich ja Katzen und einen Hund. Und wenn dann nachts irgendwelche Geräusche kommen, dann schiebe ich das einfach immer auf meine Haustiere. Also das ist so mein Lifehack. Schafft euch einfach Katzen an. Nicht nur, dass sie unfassbar süß sind und man mit denen kuscheln kann, sondern, wie gesagt, wenn nachts irgendwelche Geräusche kommen, dann denkt man einfach immer, ja, das ist die Katze gewesen.
Oder bei mir die Nachbarn.
Oder so. Ja, und wieder hinterlässt der Täter keine Spur, außer seines Spermas. Als Todesursache wird bei Susan ebenfalls die Strangulation festgestellt. Auch hier bastelte sich der Täter die Mordwaffe selbst. Susan wurde demnach länger als 20 Minuten lang stranguliert. Dies bestimmen die Gerichtsmediziner dadurch, dass sie stecknadelgroße rote Punkte im Bereich der Augen aufwies. Die Beamten sind sich sofort einig, es handelt sich um denselben Täter wie bei Debbie Davis. Und dieser bekommt von nun an den folgenden Namen, der Southside Strangler. Und jetzt aufgepasst, das Täterprofil wird wie folgt bestimmt. Vermutlich ein 30-jähriger Weißer, der aus der Gegend kommt und gut trainiert sein muss. Außerdem muss er schlau sein, denn er prahlt nicht mit seinen Taten. Wahrscheinlich ist er bereits vorbestraft, ein erfahrener Täter. In Richmond, kann man sich vorstellen, breitet sich nun Panik aus. Vor allem Frauen verbarrikadieren ihre Fenster und Türen. Ray Williams sagt, in der ganzen Stadt waren die Vorhängeschlösser ausverkauft. Während der Recherchen der Polizei stellt sich heraus, dass die beiden Opfer auch vor ihrem Tod Gemeinsamkeiten hatten, ohne es zu wissen. So arbeitete Debbie in einem Buchladen in der Cloverleaf Mill, in der Susan regelmäßig einkaufte. Und natürlich habe ich dir auch von der Cloverleaf Mall ein Bild mitgebracht, das ihr euch auf Instagram anschauen könnt. Posse, beschreib doch mal diese wunderschöne Mall.
Ist eine Mall. blaues Dach, ja, so Lachsfarben von außen, ja, wie so Laternen da hängt. Sieht halt sehr nett aus. Ich sag mal jetzt nicht so krass spektakulär, dass ich sagen muss, oh Gott, da möchte ich rein. Dann halt das große Logo und davor sind halt auch Parkplätze und ja, so eine Schaufensterscheibe von einem Schuhgeschäft. Ja, sieht halt nach Amerika aus, ne?
Ja, definitiv. Also ich würde auch sagen, es ist jetzt nicht so einladend wie der Centro zum Beispiel. Aber ich würde sagen, wenn man da mal irgendwie einen flotten Schuh braucht, dann ist man da auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Ja, es ist jetzt von außen sehr unspektakulär. Eine typisch amerikanische Mall, in der ja, Debbie und Susan sich bereits begegnet sind. Ja, leider bleibt es nicht bei den beiden Taten. Am 21. November 1987 sitzt die 15-jährige Diane Cho nachts in ihrem Zimmer und lernt. Sie ist eine fleißige Schülerin mit einem großen Traum. Sie will Medizin studieren und Ärztin werden, um später einmal kranken Menschen zu helfen. Diane wird, an ihrem Schreibtisch sitzend, vom Southside Strangler überrascht. Obwohl ihr Bruder und ihre Eltern zu Hause sind, schafft der Täter es, Diane zu überwältigen, ohne dass ihre Familie etwas bemerkt. Er klebt ihr den Mund zu und fesselt sie. Dann tut er ihr dasselbe an wie den anderen Frauen. Diane war das erste Opfer, das nachts angegriffen wurde. Und endlich macht der Täter einen Fehler. In dem Bettlaken, das er über sein Opfer legt, findet man ein Haar. Ich habe dir auch mal ein Bild von Diane rausgesucht.
Ich weiß nicht, ob es Zufälle waren, dass sie zum Beispiel in einer Buchhandlung gearbeitet hat und die eine da einkaufen war. So jetzt vom Aussehen, weil viele Täter haben das ja ungefähr gleich. Die stehen auf den gleichen Frau-Typ.
Mhm.
Aber bei den drei ist es halt irgendwie total unterschiedlich, ja auch vom Alter her.
Genau, also wie Susan Hallams aussieht, das haben wir ja noch nicht besprochen. Dr. Susan Hallams ist ja eine weiße Frau mit blonden Haaren, blaue Augen, macht insgesamt einen gepflegten Eindruck. Was natürlich auffällt, ist jetzt auch dieser signifikante Altersunterschied zwischen den Opfern. Debbie Davis war ja zum Zeitpunkt ihrer Ermordung 35 Jahre alt. Und Susan Hallams war 44, als sie dem Southside Strangler zum Opfer fiel. Aber Diane Cho fällt da ja wirklich durchs Raster. Erstmal dadurch, dass sie asiatischer Abstammung auch ist. Die beiden anderen Frauen sind normal amerikanischer Abstammung, würde ich sagen. Und halt auch, dass Diane gerade einmal 15 Jahre alt ist. Also das ist ja
15.
Ja, also ein großer Unterschied zu den anderen beiden Frauen. Ja, und natürlich geht die Mordserie weiter. Am 1. Dezember 1987 findet die Polizei die 44-jährige Verlagslektorin Susan Tucker vergewaltigt und ermordet in ihrer Wohnung in Arlington.
Boah, die haben alle irgendwas mit Büchern zu tun.
Arlington liegt etwa 200 Kilometer entfernt von Richmond. Das heißt, der Täter hat ja einen riesigen Sprung gemacht zwischen den ersten dreien und dem ja, vierten Tatort. Wie sich zeigt, ist der Täter auch hier durch ein Fenster eingestiegen. Susan verstarb vermutlich bereits einige Tage vorher, am ehesten am 27. November. Da ihr Mann aber auf Geschäftsreise war, blieb ihr Tod vorerst unbemerkt. Die Ermittler beschreiben auch, ja, in einer Dokumentation, die ich mir zu dem Fall angeguckt habe, eine Ermittlerin auch auf den Geruch ein, den man nun mal am Leichenfundort wahrgenommen hat. Sie sagt, bis heute hat sie nicht vergessen, wie es halt gerochen hat. Man kann sich vorstellen, jemand liegt 4 Tage tot in seiner Wohnung. Der Verwesungsprozess beginnt ja sofort ab Eintreten des Todes. Wir haben das ja auch sehr oft ja in unserem Job. Also Gott sei Dank jetzt nicht, dass die Menschen, die in unserer Obhut sind, bereits 4 Tage tot sind. Aber es ist ja so, wenn Patienten bei uns im Krankenhaus versterben, dann kommt nun mal der behandelnde Arzt oder ein Arzt kommt eben, stellt den Tod fest und die Todesursache höchstwahrscheinlich. Und dann muss der Patient oder die Patientin noch mindestens 2 Stunden auf dem Zimmer verbleiben. Und dann kommt der Arzt nochmal, das nennt sich halt zweite Leichenschau, um wirklich zu sagen, okay, der Patient, die Patientin ist wirklich tot, um halt auch den Scheintod auszuschließen. Und diese sicheren Todeszeichen, die wurden ja auch schon in vielen anderen Podcasts besprochen. Das ist jetzt zum Beispiel nicht, wenn ein Mensch da mehr atmet. Also das ist kein sicheres Todeszeichen. Auch ein nicht vorhandener Herzschlag ist kein sicheres Todeszeichen, weil sonst könnte man ja auch nicht reanimieren. Sonst gibt es Reanimation an sich nicht, wodurch die Patienten dann wiederbelebt werden. Also diese sicheren Todeszeichen sind ja, vielleicht weißt du das, vielleicht kannst du es einmal sagen.
Marmorierungen.
Also so Totenflecken.
Totenflecken. Diese komische Steifheit.
Ja, Leichenstarre.
Ja, Leichenstarre.
Und das dritte, ja, wie gesagt, womit wir Gott sei Dank jetzt nicht so viel zu tun haben, ist nun mal die Leichenfäulnis.
Ja.
Das habe ich jetzt Gott sei Dank noch nie erlebt. Aber wie gesagt, diese anderen sicheren Todeszeichen, die der Arzt dann eben halt auch dokumentieren muss, die haben wir nun mal auch oftmals schon gesehen, dass die Patienten dann halt, oder die Menschen, man sagt immer so Patienten, aber letzten Endes sind das ja auch Menschen, Familienangehörige, die da versterben, dass die dann kurz nach Eintritt des Todes ja schnell diese Leichenflecken auch aufweisen und nach einer bestimmten Zeit dann auch die Leichenstarre, wodurch man dann ganz sicher sein kann, der Mensch ist tot. Und selbst eine Reanimation würde an dieser Stelle keinen Sinn mehr machen. Auf einer Bettdecke findet man auch hier große Mengen an Sperma, wodurch man davon ausgeht, dass der Täter während der Tötung oder danach onaniert haben muss. Obwohl zwischen den ersten dreien und dem letzten Tatort so eine große Distanz liegt, ist der Modus operandi doch derselbe. Außerdem erinnert sich die Polizei in Arlington, dass bereits 3 Jahre zuvor eine Frau unter denselben Umständen ums Leben gekommen war wie Debbie Davis, Dr. Susan Hallams, Diane Cho und Susan Tucker. Carolyn Hamm wurde 1984 ebenfalls vergewaltigt und stranguliert aufgefunden. Damals wurde ein Mann namens David Vasquez als Täter verurteilt. Nun wird aber diskutiert, ob dieser wirklich schuldig ist. Auch das FBI geht mittlerweile davon aus, dass Carolyn Hamm vom selben Täter getötet wurde wie die Opfer in Richmond. Dem Kriminalbeamten Ray Williams fiel schließlich ein, dass es in Arlington jemanden gab, der es verstand, in fremde Häuser einzubrechen, und so fiel der Verdacht auf den 35-jährigen Timothy Spencer. Posse, du hast ja vorhin schon mal so angedeutet, dass du den Fall kennen könntest.
Aber das passt jetzt nicht, weil ich kann mich an einen ähnlichen Fall erinnern, als du gesagt hast, die Frauen haben sich verbarrikadiert. Das fällt mir dir aber gar nicht mehr genau ein. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, das war nicht bei Ted Bundy.
Vielleicht sollten wir über Ted Bundy in Zukunft auch nochmal eine Folge machen, um unsere Erinnerung etwas aufzufrischen.
Viele Fälle ähneln sich ja auch manchmal. Zum Beispiel, ich hätte jetzt hierbei gedacht, dass es vielleicht ein Nachahmungstäter ist, weil wer weiß, also damals haben die vielleicht noch irgendwelche Informationen preisgegeben und dass der sich dachte, vielleicht mache ich das einfach nach, dann fällt der Verdacht von mir weg, weil vielleicht dieser Kilometerstand einfach unglaublich groß ist. Ne, gibt ja viele Nachahmungstäter auch.
Okay, ich werde ja gleich noch ein bisschen was erzählen und ich kann dir sagen, du wirst heute Nacht ruhig schlafen können, weil es am Ende alles Sinn macht. Und ja, es gibt nun mal viele Parallelen zu verschiedenen Fällen, gerade wenn man so sagt, ja, die Menschen haben sich verbarrikadiert. Ich meine, das kann man sich ja vorstellen, wenn jetzt hier bei uns in der Nähe ein Serientäter frei rumlaufen würde und wir wüssten, okay, der hat es auf Frauen abgesehen, auch offenbar jeden Alters, dann würde ich mich ja auch verbarrikadieren und nicht mehr alleine auf die Straße gehen oder, ja, weiß ich nicht mehr alleine zu Hause sein. Gut, jetzt erzähle ich dir und euch etwas über den Tatverdächtigen. Timothy Wilson Spencer wurde am 17. März 1962 geboren. Er wächst in Arlington im Stadtteil Green Valley auf. Dort wohnen Menschen, deren Einkommen nur gering ist. Die Eltern von Spencer ließen sich scheiden und Timothy lebte mit seinem Bruder Travis bei seiner Mutter. Trotz dessen, dass die Mutter am College war und einer Arbeit nachging, hatte sie als Alleinerziehende nicht viel Geld zur Verfügung. Timothy musste schon früh Verantwortung tragen und auf seinen jüngeren Bruder aufpassen, wenn die Mutter außer Haus war. Travis beschreibt seinen großen Bruder als sehr liebevoll. Er habe ihm beispielsweise das Fahrradfahren beigebracht. Timothy sei in seiner Jugend vor allem durch seine Attraktivität aufgefallen. Ja, und wie attraktiv Timothy war, das kannst du ja jetzt mal beurteilen.
Ein farbiger Mann. Groß, würde ich doch schon groß. Hat halt den typischen 80er-Jahre-Schnäuzer, eine coole Lederjacke, ein cooles Hemd. Ja, ist halt für mich einfach ein Typ.
Wenn du das jetzt mal mit dem Täterprofil vergleichst, was ja vorher aufgestellt wurde.
Ja. Wie kommen die da drauf? Dass der weiß gewesen sein soll.
Es ist ja so, wenn irgendwo so ein Verbrechen begangen wird, dann macht man sich natürlich Gedanken, wer könnte das gewesen sein und erstellt dann solche Täterprofile.
Ach, so meinst du das?
Ja, eben war das ja, dass sie gesagt haben, der muss ja sportlich gewesen sein, weil er hat sich da hochgezogen.
Ja, sportlich ist er auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall ganz schön breite Schultern.
Ja, er ist über Zäune geklettert, um da halt in die Häuser seiner Opfer einzusteigen. Ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie die Ermittler Timothy als möglichen Täter in Betracht ziehen konnten, wenn man von Anfang an von einem weißen Täter ausging. Posse, hast du eine Idee? Du darfst jetzt ruhig schlau wirken und sagen, man hat ja ein Haar gefunden.
Ja, man hat ja ein Haar gefunden.
Ja, ganz genau. Wie ich bereits erwähnte, fand man am Tatort von Diane Cho ein Haar und mit diesem konnte man eben feststellen, dass der Täter ein schwarzer Mann gewesen sein muss. In der Schule war Spencer eher schlecht, er hatte keine guten Noten und begann sich auffällig unangenehm zu verhalten. Er urinierte in die Schulflure und setzte in seiner Wohngegend Autos in Brand. Warum lachst du?
Ich hab mich halt ein bisschen an unsere Patienten erinnert. Die machen das manchmal auch.
Ja, okay, aber die sind dement.
Oder schizophren.
Gut, aber auf jeden Fall sind die psychisch krank und wissen es nicht besser. Aber
trotzdem kam es mir jetzt so in den Sinn. Bei urinierenden Menschen im Flur, das hatten wir auch.
Ja, das stimmt nicht nur einmal. Ja, außerdem setzte er in seiner Wohngegend Autos in Brand. Er begann viele Diebstähle und fing an, in Häuser einzubrechen. 1984 kommt er schließlich ins Gefängnis und wird dort zu 3 Jahren Haft verurteilt, wodurch er 1987 entlassen wird. Nach seiner abgesessenen Strafe kommt er in eine Resozialisierungsanstalt in Southside Richmond. In der Anstalt darf sich Timothy regelmäßig das Auto einer Betreuerin ausleihen, das er zuvor für sie repariert hatte. Und jetzt halt dich fest, mit dem Auto fährt er tagsüber oftmals zur Cloverleaf Mall, in der Debbie arbeitete und Susan einkaufte. Im November 1987 fuhr Spencer in seine Heimatstadt Arlington, um mit seiner Mutter Thanksgiving zu feiern. Da immer mehr Indizien ans Tageslicht kommen, verhaften die Ermittler Timothy Spencer schließlich. Ray Williams verhört den mutmaßlichen Southside Strangler 12 Stunden lang, aber dieser bleibt hart und beteuert seine Unschuld.
Boah, 12 Stunden?
Boah. Da muss ich auch sagen, also dass man da hart bleibt, ich glaube, ich würde einfach irgendwann sagen, ich habe keinen Bock mehr, ja, ich war's.
12 Stunden, das ist so eine unglaubliche Zeit und ich weiß nicht, wie diese Polizisten das auch machen. Ich glaube, irgendwann würden mir die Fragen ausgehen, die Argumente.
Ja.
Weil irgendwann bist du auch einfach nicht mehr konzentriert und du willst ihn ja auch irgendwie aus der Reserve locken.
Aber ich glaube, deswegen sind Kripo-Beamte nun mal Kripo-Beamte und wir nicht.
Und das ist auch gut so.
Ja, also Spencer beteuert weiterhin seine Unschuld. Und da die Beamten noch keine stichhaltigen Beweise haben, droht die Entlassung von Spencer und damit nun mal auch die Möglichkeit, dass es bald noch mehr Opfer geben könnte. Doch dann gibt es einen Durchbruch bei der DNA-Analyse. Spencer wird schließlich eine Blutprobe abgenommen und diese wird mit den Spermaspuren an den Tatorten verglichen. Und auch wenn damals die DNA-Analyse möglich war, ist es natürlich nicht so schnell wie heute. Das Testergebnis hat einige Wochen auf sich warten lassen. Doch dann gab es die Gewissheit, die Proben stimmen mit denen der Tatorte von Debbie Davis und Susan Hallams in Richmond sowie der am Tatort von Susan Tucker in Arlington überein. In der Cloverleaf Mall, über die wir bereits sprachen, verbrachte er Stunden damit, sich seine Opfer auszusuchen. Du sagtest ja, die Opfer hatten viel gemeinsam. Und das stimmt auch. Wir haben ja darüber gesprochen, dass Debbie Davis eben in der Buchhandlung arbeitete, wo Susan Hallams ihre Bücher kaufte. Und die Vermutung liegt ja nahe, dass Debbie Cho als 15-jähriges Mädchen, was hat man da für Hobbys? Also, dass sie da unter anderem auch mal in der Mall einkaufen gewesen ist.
Ja, vielleicht war sie auch in dieser Buchhandlung und hat sich einfach ein Buch rausgesucht. Ne? Das ist halt ein sehr krasser Zufall tatsächlich.
Ja, wer weiß. Schließlich folgte er sein Opfer nach Hause und verübte seine Gräueltaten an den Frauen. Im Gerichtssaal ist er nun angeklagt wegen der Vergewaltigung und Morden an Debbie Davis, Susan Hallam, Diane Cho und Susan Tucker. Und obwohl in der Verhandlung nicht über den Mordfall an Carolyn Hamm verhandelt wird, wir erinnern uns, das ist die Frau, die 1984 zwar 3 Jahre vor den anderen Taten, aber im gleichen Modus operandi getötet worden ist, wird David Vasquez, der seit 4 Jahren unschuldig im Gefängnis sitzt, freigesprochen. Insgesamt, was ich dazu noch sagen möchte, ist tatsächlich der Southside Strangler der erste Täter in den USA, der aufgrund von DNA-Analyse verurteilt wurde.
Der Typ?
Mhm.
Krass.
Und David Vasquez ist demnach der erste Mann in den USA, der aufgrund von DNA-Analyse entlastet wurde. Wodurch halt festgestellt wurde, dass David Vasquez fast 4 Jahre unschuldig im Gefängnis saß, die Mauern dann als freier Mann verlassen durfte. Während des Prozesses wird noch einmal deutlich, wie sadistisch dieser Täter ist. Als die Bilder der Tatorte und der Opfer gezeigt werden, strahlt Spencer regelrecht und scheint zum ersten Mal nicht teilnahmslos. Timothy Wilson Spencer wird zur Todesstrafe verurteilt und wird schließlich am 27. April 1994 im Namen des Volkes Virginia auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Als er gefragt wird, ob er noch irgendwelche letzten Worte hat, sagt er, ja, ich denke schon. Aber daraufhin sagt er nichts mehr und so stirbt er schließlich mit 32 Jahren.
Ja, selbst schuld. Boah, ich frage mich manchmal echt, was in diesen Köpfen vorgeht, dass man einfach so durch die Mall spaziert, lalalala, und sich da irgendwelche Frauen raussucht und sagt, so, die bringe ich um.
Ja.
Nee.
Ja, wir können das nicht nachvollziehen. Wir sind ja keine Psychologen, keine Psychiater, was auch immer. Wenn euch das aber interessiert, wie gesagt, ich habe mir zu dem Fall eine Doku angeguckt, die nochmal viel ausführlicher ist und in der auch Kriminalpsychologen zur Sprache kommen und mal mehr erklären, was Spencer letztendlich ja zu seinen Taten veranlasst haben könnte. Und das ist unbezahlte Werbung, offensichtlich. Und zwar könnt ihr euch auf RTL Plus die Serie Born to Kill als Mörder geboren angucken. Und in der Folge 6 vom 24. Juli 2021 wird eben Timothy Spencer besprochen. Genau. Ja, Postel, was sagst du denn insgesamt? Findest du die Strafe fair oder...
Ja, ich muss mal sagen, damals war das ja auch natürlich andere Zeiten. Ich weiß gar nicht jetzt, wie das jetzt in Virginia ist mit den...
Also tatsächlich wurde die Todesstrafe in Virginia abgeschafft. Das ist auch noch nicht so lange her. Nämlich gab es die Todesstrafe im Bundesstaat Virginia noch bis Anfang letzten Jahres. Und ich wollte dich einmal fragen, was du grundsätzlich jetzt unabhängig von dem Fall von der Todesstrafe hältst.
Ja, ich bin nicht dafür, weil ich persönlich der Meinung bin, die Menschen sollen ein Leben lang leiden und dafür büßen, in dem Sinne, weil sonst haben die einfach einen schnellen Tod. Ja.
Also ich muss sagen, ich sehe das genauso wie du. Ich bin auch gegen die Todesstrafe, eigentlich auch aus den gleichen Aspekten, die du genannt hast. Und zwar stelle ich es mir eigentlich schlimmer vor, ja irgendwie 80 Jahre lang, je nachdem wie alt man jetzt zum Zeitpunkt der Verurteilung ist, halt im Gefängnis zu sitzen und jeden Tag dieselben 4 Wände anzugucken. Ja, als hingerichtet zu werden. Ich meine, okay, man sitzt ja teilweise wirklich noch Jahre oder Jahrzehnte im Todestrakt, bevor man tatsächlich hingerichtet wird. Und gleichzeitig muss man halt auch bedenken, dass nun mal bereits Menschen auch zu Unrecht zur Todesstrafe verurteilt worden sind, was sich halt gezeigt hat. Ich weiß jetzt nicht prozentual oder genau, wie viele Menschen das gewesen sind. Aber man sieht ja auch in diesem Fall, dass eben dieser David Vasquez nun mal zu Unrecht verurteilt worden ist an dem Tod von Carolyn Hamm. Und da hätten die Richter ja auch sagen können, okay, komm, wir machen die Todesstrafe, und gäbe es diese DNA-Analyse nicht oder hätte es die zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben, dann wäre David Vasquez eventuell auch getötet worden, obwohl man ganz klar festgestellt hat, dass er nicht der Täter gewesen ist.
Wobei ich aber jetzt auch sagen muss, so, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, ich glaube, es liegt auch daran, aus welcher Perspektive man das sieht. So, klar sagen wir das jetzt so, aber ich glaube, wenn man uns einen liebenden Menschen nehmen würde, ich glaube, dann würden wir auch sagen, ey, der soll sterben, weil wir, glaube ich, auch nicht mit dem Gedanken leben könnte, dass dieser Mensch irgendwo auf der Welt noch gerade existiert, ist, atmet, sondern ich glaube, dann wünscht man sich auch bitte die Todesstrafe. Deswegen, glaube ich, ist es wirklich perspektivenabhängig.
Ja, also Gott sei Dank sind wir beide nicht in der Situation, wo man das irgendwie beurteilen könnte, aus der Perspektive von Hinterbliebenen.
Das ist schon schwer, das ist auch ein schwieriges Thema.
Ja, definitiv. Ja, und insgesamt, wie hat es dir gefallen, unser erster Fall?
Ausbaufähig, aber wir stehen ja auch noch am Anfang und es ist ein Hobby, es macht Spaß. Man, ich muss sagen, so ganzes, ja klar, ich habe dir zugehört, aber so nebenbei stellt man sich das auch alles bildlich vor und fragt sich, ah, vielleicht war das ja so und so und so und so, weil True Crime oder Mordfälle sind ja auch schon sehr komplex. Also mir hat es Spaß gemacht und vielleicht, jetzt gerade habe ich Lust, auch was zu recherchieren.
Cool.
Aber das wird dann etwas dauern. Ja, weil es sehr viel sein wird.
Ja,
und weil man ja auch irgendwie alles zusammenfassen will.
Ja.
Weil es auch immer natürlich sehr ausführlich ist und ich bin gespannt, ob ich das hinkriege, aber ich glaube schon.
Ja, also ich muss auch sagen, klar, man hört von anderen Podcastern dann immer so, ja, wir saßen da mehrere Wochen an dem Fall dran. Das war jetzt bei mir nicht so. Also die reine Recherchezeit, weiß ich nicht, würde ich jetzt vielleicht auf einen Arbeitstag beziffern, vielleicht auch anderthalb. Aber es ist wirklich verdammt viel Recherche und ich habe mega viel geschrieben, dachte ich. Aber wenn ich halt jetzt auf unsere Aufnahmezeit blicke, wir sind bei knapp 52 Minuten und es wird ja auch noch viel rausgeschnitten, wenn man sich mal verhaspelt hat oder ja, die Pussy hat gegähnt oder so. Wie gesagt, also man denkt, man hat so mega viel recherchiert, aber dann trägt man das vor und so viel ist das gar nicht. Eigentlich ähnlich wie früher in der Schule mit einem Referat, ne?
Ja, man hat so viel gekürzt auch.
Ja.
Also wirklich Respekt an alle bestehenden Podcasts.
Ja.
Das ist so eine Heidenarbeit.
Ja.
Auch diese Informationen, die zu filtern. Ja.
Ja, und auch überhaupt die verschiedenen Quellen zu finden und nicht nur ja alles nachzuerzählen, weil sonst könnte man auch einfach sagen, ja, okay, wir fanden das cool, guckt einfach genau da und da, da steht schon alles. Und das halt auch so auf ja seine eigene Art und Weise zu erzählen, ne? Das ist halt so auch die Herausforderung dahinter. Aber ich kann dir sagen, Posse, ich habe noch einige Fälle im Petto, die ich recherchieren werde. Und ich denke, wir könnten auch mal in die Richtung gehen, wenn Pfleger oder PflegerInnen morden. Ist ja auch ganz interessant. Wäre vielleicht auch so unser Gebiet. Also jetzt nicht, dass die Posse und ich regelmäßig Patienten umbringen würden. Das ist nicht so. Aber dass man so gewisse Dinge vielleicht eher nachvollziehen kann.
Ja.
Ja, abschließend würde ich dann sagen, danke fürs Zuhören.
Und wir sehen uns bald oder wir hören uns bald wieder.
Und wir machen uns jetzt fertig und ja, fahren zu Mord auf Ex. Wir freuen uns schon sehr.
Bis bald.
Tschüss.